Moin und herzlich willkommen zu Ems Echo, dem Podcast der Wachstumsregion Ems-Achse, das stärkste Regionalbündnis Niedersachsens. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ems Echo, dem Podcast der Ems-Achse. Und auch in diesem Teil sind wir diesmal unterwegs im Kunststoffnetzwerk der Ems-Achse. Und natürlich haben Sie wahrscheinlich, wie ich auch am Anfang, die totalen Fragezeichen im Kopf und vor den Augen und wissen Sie, Kunststoffnetzwerk, was ist denn das? Ein Kunststoffnetz kenne ich schon, früher vom Einkaufen, aber was ist das Netzwerk? Und diese Sache, die wollen wir heute klären und zwar mit zwei kompetenten Gesprächspartnern. Die stellen sich gleich selber noch vor, aber ich sage schon mal, wie sie heißen. Das eine ist Thorsten Halker und das andere ist Rüdiger Köhler. Thorsten, wir fangen mal bei dir an. Einfach mal kurz vorstellen. Deinen Namen kennen wir, aber in welcher Funktion bist du im Kunststoffnetzwerk unterwegs?
Ja, moin von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Ja, ich bin der Netzwerkmanager des Kunststoffnetzwerks. Ich arbeite beim Landkreis Grafschaft-Bentheim in der Wirtschaftsförderung und bin dafür zuständig, die Aktivitäten des Netzwerks zu koordinieren.
Und Rüdiger, was machst du?
Ja, ich bin Teil des Lenkungsausschusses des Netzwerkes und freuen uns, dass wir uns gegenseitig austauschen können. Wie gerade Thorsten schon gesagt hat, koordiniert er das, funktioniert super, macht also richtig Freude.
Aber im richtigen Leben hast du noch einen anderen Job, als nur der Koordinator des Netzwerkes zu sein.
Das kann man so sagen, ja, tatsächlich. Ich leite das Unternehmen Georg Utz in Schüttorf, Kunststoffverarbeitung, und bin dort Geschäftsführer seit 15 Jahren.
Also zwei kompetente Menschen, die wir jetzt dabei haben, Kunststoffnetzwerk. Ich habe es gerade schon gesagt, das muss man nicht zwingend erstmal so vom Wort her verstehen. Ich habe mindestens gelernt, es geht um Kunststoffe im Allgemeinen und natürlich um die Tatsache, dass die Konzentration von Kunststoffunternehmen in der Ems-Achse eher im südlichen Bereich der Ems-Achse liegt. Vielleicht kommen wir mal kurz zur Klärung. Ich fange da mal mit dir an, Thorsten. Kunststoffnetzwerk, seit wann gibt es das und warum ist es damals überhaupt gegründet worden und warum gerade bei euch?
Also das Kunststoffnetzwerk wurde 2007 gegründet. Nach der Gründung der Ems-Achse hat man sich eben überlegt, die Landkreise sollen jeweils mindestens ein Branchennetzwerk übernehmen. Und da war die Wahl im Landkreis Grafschaft-Bentheim eben auf die Kunststoffbranche, weil eben bei uns im Landkreis sehr, sehr viele kunststoffverarbeitende Betriebe angesiedelt sind. Und deswegen wurde eben entschieden, dass der Landkreis dieses Netzwerk personell und finanziell ausstattet. Und seitdem ist es eben so, dass alle Unternehmen in der Region Ems-Achse, die etwas mit Kunststoff zu tun haben, in diesem Netzwerk versammelt sind. Und das Netzwerk hat sich seitdem gut entwickelt und ist weiter gewachsen.
Rüdiger, man muss natürlich, wenn man sowas hört, Netzwerk, das sind da viele Unternehmen, die miteinander zu tun haben. Ein Austausch ist ja da, wir kommen gleich nochmal näher drauf. Wann seid ihr da beigetreten? Wann habt ihr gesagt, also das ist eine so gute Einrichtung, da sollten wir auf jeden Fall mitmachen?
Also mitmachen ist das falsche Wort. Wir haben es quasi gegründet. Mein Vorvorgänger, der Günther Schwank, als geschäftsführender Gesellschafter tätig hier bei uns, hat damals den Impuls gegeben, das Netzwerk zu gründen, eben aus den, ich sag mal wirklich den Gründen, es gibt viele kunststoffverarbeitende Betriebe, gemeinsam sind wir stärker.
Und die Initiative ist ja auch gleich auf fruchtbaren Boden gefallen. Aber manchmal ist es ja so, dass die Leute auch so ein bisschen dran zweifeln und sagen, brauchen wir sowas eigentlich oder sind andere Unternehmen, die in der gleichen Region und im gleichen Bereich tätig sind, nicht vielleicht eher Konkurrenten als oder Mitbewerber als Partner oder Partnerin? Oder gab es da von vornherein ein großes Hallo, dass man gesagt hat, das wollen wir unbedingt machen?
Ja gut, wir sind natürlich in unterschiedlichen Branchen auch unterwegs. Der eine ist Extrudeur, der andere ist Thermoformer, der andere Kunststoffspritzer. Einer macht Fensterprofile, wir machen Behälter für verschiedene Anwendungen beispielsweise. Also im Prinzip kommen wir uns nicht ins Gehege und da, wo wir uns ins Gehege kommen könnten, da gibt es eben Compliance-Richtlinien, die wir auch bei uns im Netzwerk haben, dass wir über bestimmte Sachen einfach nicht sprechen. Natürlich sind wir Wettbewerber, auch bei dem Thema Menschen, weil wir wollen ja alle die Menschen für unsere Unternehmen akquirieren. Aber alles in allem sehen wir das große Ziel oder verlieren das große Ziel, gemeinsam den Kunststoffbereich nach vorne zu bringen. Verlieren wir nicht außer Augen.
Mhm. Vielleicht kann ich noch ergänzen, ja, es gab ein Thema, was alle verbunden hat, auch damals schon, das war das Thema fehlende auszubildende Fachkräfte. Das war das Thema, wo alle gesagt haben, da macht es total Sinn, zusammenzuarbeiten, um die Branche insgesamt nach vorne zu bringen. Und dann hat glaube ich, die Zeit des Netzwerks gezeigt, dass die Vorbehalte, die es gab, ganz schnell abgebaut wurden und man sich sehr schnell kennengelernt hat. Und so ist es eigentlich ein sehr vertrauensvolles Miteinander, muss man sagen, in der Branche. In dieser also, auch klar abgegrenzten Branche.
Na klar, aber der Nutzen überwiegt, das kann ich auf jeden Fall raushören, sonst wärt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr im Netzwerk zusammen. Vielleicht kannst du, Thorsten, oder meinetwegen auch du, Rüdiger, einfach nochmal sagen, es gibt ja für viele Leute, die das erste Mal hören, Kunststoffnetzwerk. Das eine Unternehmen ist gerade schon gefallen, nämlich das von Rüdiger Köhler. Aber einfach mal, um einzuordnen und zu zeigen, welche Unternehmen da mitmachen, kann man vielleicht einfach mal ein bisschen Name-Dropping machen. Wer ist überhaupt dabei? Welche Unternehmen sind in diesem Kunststoffnetzwerk?
Ja, ich würde das mal vielleicht anhand der Produkte auch machen, die die Unternehmen herstellen, und damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. Also wir haben einen Schwerpunkt im Bereich von Kunststoffbehältern. Rüdiger Köhler hat schon gerade gesagt, die Firma Georg Oetz, die beispielsweise die gelben Postbehälter herstellt, die Firma Bekoplast stellt die grünen Behälter her, die man aus dem Supermarkt kennt, von Obst und Gemüse, die Firma Ringoplast stellt die rote Behälter her, wo Fleisch mit transportiert wird. Aber es sind ganz unterschiedliche Bereiche. Die Firma Röchling in Haaren beispielsweise, um mal ein Anwendungsfeld zu nennen, stellt zum Beispiel Bahn- oder Busverkleidung her. Dann wurde gerade schon angesprochen, Fensterprofile beispielsweise von der Firma Rehau in Wittmund. Im Verpackungsbereich die Firma Nehmann oder die Firma RKW im Bereich Leer- und Nordhorn. Die Verpackungsfolien für Aufbackbrötchen oder Verpackungsfolien für Windeln, die man vielleicht kennt, herstellen. Aber auch ganz technische Anwendungen, wie die Firma Rainer Dritz, die große Übergangsstücke für Überseewasserleitungen herstellt aus Kunststoff, also in einem riesen Umfang, bis hin zu Recyclern, wie die Firma Eneatech in Große Feen, die dann aus alten Airbags wieder neue Kunststoffe herstellt. Also eine ganz große Bandbreite, viele technische Anwendungen, aber durchaus auch Anwendungen, die man in seinem tagtäglichen Alltag kennt.
Das ist natürlich nicht abschließend, Ludger, das vielleicht auch noch am Rande. Also wir stellen nicht alle nur ein Produkt her, sondern haben ein Riesenportfolio. Aber das ist was, was man kennt. Also ich sag mal, so einen gelben Briefbehälter, den werden wahrscheinlich schon viele Menschen auch mal in der Hand gehabt haben oder vielleicht auch im Keller, um irgendwelchen Kram darin zu lagern. Und wenn ich beim Edeka hier an der Gemüsetheke bin und sehe dann die Behälter, da kann ich mir was drunter vorstellen, ne?
Das ist richtig. Und ich habe vorhin ein Stichwort schon gehört, bei Eneatech hast du gesagt, große Feen, die recyceln. Da sind wir nämlich schon bei einer Thematik. Kunststoff hat erstmal in Anführungsstrichen für viele so einen negativ konnotierten Zungenschlag. Das heißt, viele reden gerade von Plastikmüll und von das, was in den Meeren rumschwimmt und dass es da riesen Plastikteppiche gibt und so weiter. Ist das auch ein Thema bei euch, weil Nachhaltigkeit und Kunststoff, für viele passt das nicht zusammen. Das ist aber, glaube ich, aus eurer Sicht ganz, ganz besonders wichtig, dass nämlich genau an der Stelle ihr sagt, wir produzieren ja so, dass diese Kunststoffe auch wiederverwertet werden können. Außerdem ohne Kunststoffe ginge es überhaupt nicht mehr im heutigen Leben. Also Kunststoff komplett aus der Welt rauszunehmen, funktioniert überhaupt nicht, weil wir sonst gar nicht mehr lebensfähig wären.
Ist auch, glaube ich, nicht der Ansatz, um es mal offen und ehrlich zu sagen. Es gibt ja die Abfallhierarchie von oben nach unten, also Vermeidung steht ganz oben und am Schluss steht ja irgendeine Art von Verwertung, also im Zweifelsfall Deponie oder ähnliches, und inzwischen gibt es halt viele Schritte. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, eben am Ende des Lebenszyklus, also wenn der Kunde den Behälter beispielsweise nicht mehr braucht, geben wir ihm die Chance, den zu uns zurückzubringen. Da kriegt er im Normalfall sogar ein bisschen Geld davon. Wir recyceln ihn und verwenden ihn wieder für neue Produkte. Oder vielleicht auch, wenn ich ein Fensterprofil habe, also ein altes Fenster, wenn ich mein Haus saniere, dann kann ich das abgeben und da gibt's eine, wie soll ich das sagen, eine Art Recycling-Kreislauf, wo eben diese Fensterprofile wieder recycelt werden, getrennt Glas und Kunststoff, ist ja meist halt PVC, und dann wird das wieder in den ganz normalen Kreislauf zurückgebracht. Also da sind ist die Kunststoffindustrie schon sehr findig, dass wir diese Kreisläufe schließen tatsächlich.
Und es ist ja auch so, ist ja gerade schon gesagt worden, Thorsten, bevor du da nochmal dran bist, es ist ja auch bares Geld, was da in Teilen zurückkommt. Wenn Rüdiger sagt, es wird sogar was dafür gezahlt, dass wir diese wertvollen, schon mal aufbereiteten Kunststoffe wieder zurückkriegen und sie wiederverwerten können, dient das der Kreislaufwirtschaft auf der einen Seite und natürlich auch der Umwelt, Thorsten.
Genau, also man muss den Kunststoff als Wertstoff auch betrachten. Ja. Ne? Das ist kein Abfallstoff, sondern das ist ein wichtiger Wertstoff, der auch wieder verwendet werden kann. Und es ist natürlich schon so, dass man diese Problematik, die es gibt, wenn Kunststoffe in die Umwelt gelangen, nicht wegdiskutieren kann. Aber es ist eben so, dass gerade die Kunststoffindustrie sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Wenn man das auch mal mit anderen Branchen vergleicht, stelle ich immer wieder fest, dass das überhaupt nichts Neues ist für die Industrie, sondern dass die das im Prinzip schon leben und das sozusagen schon in ihre DNA übertragen haben, weil es für die einfach im Geschäftsmodell sogar vorhanden ist, dass man die Produkte, die man herstellt, auch so herstellt, dass sie auch wieder in den Kreislauf geführt werden können. Und das ist eben was nicht jedem so deutlich ist und dass gerade Kunststoffe teilweise sehr langlebig sind, sehr wichtige Eigenschaften haben. Und eben, dass sie nicht dazu da sind, um sie wegzuwerfen, sondern um sie im Kreislauf zu behalten. Das ist was man immer wieder auch erklären muss und wo man auch Beispiele zeigen muss, wo überall Kunststoffe eine wichtige Rolle spielen und dass Kunststoffe eben nicht nur die Plastikverpackungen sind, die Einmalverpackung, wo sicherlich viele sich einig sind, dass es da natürlich auch Verbesserungsbedarf gibt und dass nicht alle Dinge einzeln verpackt werden müssen. Aber vor allem die Produkte, die bei uns in der Region hergestellt werden, sind sehr, sehr nachhaltig und sehr, sehr im Kreislauf gedacht, wie man ja bei den meisten Beispielen gerade gehört hat, denke ich.
Und ich glaube, Rüdiger, es ist ja auch so, dass da auch eure Branche oder speziell auch das Netzwerk auch schon sehr weit vorne ist, weil sie das ja schon früh erkannt haben, dass es vielleicht sonst dazu führt, dass Kunststoff abgelehnt wird, beziehungsweise dass ihr natürlich auch dafür sorgen wollt, mit der Nachhaltigkeitsstrategie, dass das Ganze möglichst oft wieder sozusagen in den Zirkel kommt, in den Kreislauf kommt.
Ja, vollkommen klar. Also wenn ich ein Bild sehe von einer Schildkröte irgendwo, ich sage mal in Südostasien, die Reste von Kunststoffen an sich trägt und abgeschnürten Halster hat beispielsweise, das führt natürlich zu Emotionen bei den Menschen. Und dann heißt es sofort, Mensch, es ist der Kunststoff, der muss verschwinden und so weiter. Und die eigentlichen Kreisläufe, die wir haben und die Wiederverwertungsmöglichkeiten, die kennen wir nicht. Also ist das große Thema Aufklärung. Das fängt in den, ich sag mal, bei den Kleinsten in Anführungszeichen an, also in Kindergärten und in Schulen. Dort unterstützen wir die Lehrkräfte, damit auch die einen, ich sag mal, einen objektiven Blick auf das Thema Kunststoff haben. Wir wollen da kein Greenwashing oder Ähnliches machen. Das ist ja totaler Blödsinn, sowas anzusetzen, sondern einfach zu sagen, hey, die Möglichkeiten haben wir, das setzen wir schon ein. Und wenn Menschen Müll wegschmeißen oder Kunststoffe in die Umwelt schmeißen, da ist ja nicht wir oder sind nicht wir als Produzent oder ist nicht die Kunststoffbranche in der Herstellung für verantwortlich, sondern am Ende des Tages auch der Mensch. Wir wissen alle, jetzt fängt die Zeit an vom Klotschäden bei uns. Ich hoffe, Klotschäden oder Bosseln, das kennen ja die
das
meisten bei uns in der Region.
Ja, ja.
Genau. Und wenn wir dann, ich sag mal, bei uns in einer kleinen Gemeinde am Ende, ich sag mal so Ende März, wird dann aufgeräumt. Dann räumen wir den Müll. Auch da liegen auch Wertstoffe, ob es Plastikflaschen oder Kunststoffflaschen sind oder Dosen oder weiß der Kuckuck was. Das sammeln wir weg. Also der Mensch ist schlussendlich dafür verantwortlich, dass der Müll nicht in die Umwelt gelangt. Oh. Ist egal, ob es Kunststoff oder was auch immer ist.
Wenn ich das ergänzen darf, also um nochmal deutlich zu machen, wie wichtig das Thema aber auch für uns als Netzwerk ist. Rüdiger hat die Fortbildung angesprochen. Also wir bieten Fortbildung für Grundschullehrkräfte, aber auch für weiterführende Schulen an. Und die machen wir nicht alleine oder nicht nur mit dem Branchenverband Plastics Europe, sondern auch bewusst mit der rotarischen Initiative End Plastics Soup, die sich da sehr stark damit beschäftigen, was wir tun können oder aufzuklären, was passiert, wenn Kunststoff in die Umwelt kommt. Und wir haben diese Fortbildung immer so aufgebaut, dass wir versuchen, ja, beide Seiten auch zu thematisieren und nicht nur zu sagen, seitens der Kunststoffindustrie, Kunststoff ist toll, sondern den Schülern und den Lehrkräften da auch ein ganz klares, differenziertes Bild mitzugeben. Und das öffnet so wirklich die Augen, wenn man das dann mal bei einem Betrieb macht und den Lehrkräften das mal zeigt, dann merkt man, okay, man kann doch relativ deutlich ein differenziertes Bild schaffen, um dann eben auch die richtigen Schlüsse für die Kunststoffe daraus zu ziehen.
Wenn ich das höre, Aufklärung ist euch, glaube ich, sowieso ganz wichtig. Es geht auch in anderen Bereichen noch um Aufklärung. Wir wollen jetzt erstmal nicht, das können wir vielleicht gerne nochmal machen, auf die Wade in den USA kommen, wenn es da um Zölle geht, ob ihr dann auch sozusagen da schon, sagen wir mal, schwitzend vorm Spiegel steht und denkt, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber erstmal ist, glaube ich, auch wichtig, die Lage der Branche im Allgemeinen und speziell natürlich auch in der Ems-Achse-Region anzusprechen. Wie sieht es derzeit aus? Also viele, wir hören ja die ganze Zeit auch in den Nachrichten, das Bruttoinlandsprodukt sinkt durch, wir sind in einer Wachstumsschwäche, wir haben vielleicht 0,3% Wachstum in diesem Jahr, hat die IFO prognostiziert und auch andere tun das da gleich, die Wirtschaftsweisen sagen Ähnliches. Wie sehr trifft euch das? Seid ihr auch in einer Zeit, wo es eng wird für euch, wo die wirtschaftliche Lage und die Auftragslage eigentlich doch nur zum Kopfschütteln da sind? Oder sagt ihr, uns geht's eigentlich noch ganz gut, weil wir werden ja gebraucht?
Also offen und ehrlich gesagt, natürlich die wirtschaftliche Entwicklung, die wir in den letzten 15, 18 Monaten hatten, ich denke, da kann sich kaum ein Unternehmen vom Freisprechen ist angekommen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Wir sprechen da sicherlich von Absatzminus zwischen 5 und 25%, manchmal vielleicht ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt mal Rehorne nehme, wenn wir keine neuen Häuser bauen und keine Industriegebäude brauchen, dann braucht auch keiner Fensterprofile, logischerweise. Und ich sag mal, wenn die Unternehmen sparen, was halt Geld kostet und bei den Kleinigkeiten fängt man ja als erstes an, ja, dann klar. Sind natürlich am Ende des Tages braucht einer auch keine 10 Behälter, sondern vielleicht nur 5 Behälter und das wirkt sich eben aus. Und im Moment sehen wir offen und ehrlich gesagt, gerade bei den Großprojekten sehen wir keine große positive Entwicklung für die nächsten Wochen und Monate. Also ich sage ganz offen, dass das Jahr 2025, das wird genauso spannend wie 2024. Und ich glaube auch, du hast ja gerade schon mal das Thema Wahlen, jetzt nicht USA, aber wir haben in Deutschland nun auch Wahlen.
Genau.
Und das wird auch einen Moment dauern, bevor sich die Politiker da irgendwie arrangiert haben, ob es da Mehrheiten gibt, wie auch immer die aussehen werden. Und die können ja nicht sofort, die ziehen ja kein Kaninchen aus dem Zylinder und sagen, so, da ist es jetzt, hier habe ich die Lösung für all unsere Probleme und jetzt mach mal. Das wird nicht passieren, das wird also auch noch ein bisschen dauern. Und ich persönlich glaube auch, dass ein bisschen der private Konsum, die Leute halten jetzt ihr Geld einfach zusammen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Es ist kein oder wenig Geld da für ein Auto. Geld für einen Urlaub ist da und das ist auch gut so, dass die Menschen auch Abstand gewinnen von der Situation, die wir im Moment haben. Aber solange die Menschen das Vertrauen nicht zurückhaben, werden sie sich auch mit dem privaten Konsum zurückhalten. Und der private Konsum ist einer der Indikatoren. Wenn der nicht läuft, läuft der Rest auch nicht. Egal, was es jetzt letztendlich ist.
Thorsten, du wolltest auch noch mal kurz was dazu sagen.
Ja, ich glaube, das trifft auf fast alle Unternehmen im Netzwerk zu. Dazu kommt noch die Lage in der Automobilindustrie. Viele Kunststoffverarbeiter sind auch irgendwo mit der Automobilindustrie verbunden. Und wie da die Lage ist, brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Nee. Das trägt sicherlich auch noch dazu bei, dass man schon von einer angespannten Situation überall, dass die greifbar ist. Das, glaube ich, lässt sich nicht wegdiskutieren. Das geht auch an der Kunststoffbranche nicht spurlos vorbei. Es gibt dann ein paar Ausnahmen, aber die gibt es überall. Aber ich glaube, generell ist das genauso bei uns angekommen, wie Rüdiger es gesagt hat, ja.
Und dann kommen wir auf die andere Seite. Wir haben das gerade schon mal angesprochen, das Thema Fachkräftemangel. Auf der einen Seite sind die Aufträge nicht so, wie sie sein könnten. Auf absehbare Zeit vielleicht auch noch relativ eingeschränkt. Man muss halt mal immer trotzdem positiv in die Zukunft schauen. Auf der anderen Seite, wie ist denn bei euch die Lage, wenn Unternehmen darüber klagen, dass sie Fachkräftemangel haben? Trifft das auf euch trotz der Situation, die in der Moment seid, zu? Oder seid ihr, wir sind froh über jeden Bewerber, den wir nicht haben?
Das ist eigentlich ein zweigeteiltes Schwert. Also wir kümmern uns um das Thema Fachkräfte schon seit langer, langer Zeit und das hat sich ausgeweitet auf Arbeitskräfte generell, die Menschen, ja. Demografie. Ja, ja. Ich glaube gar nicht, dass ich das vertiefen muss. Es sind weniger Menschen geboren worden, also gehen wir gar nicht drauf ein. Fakt ist aber, die Menschen oder die jungen Leute wissen eigentlich mit 18, 19 Jahren, wissen eigentlich nicht, was sie ganz genau machen sollen. Ich habe 3 Kinder, die jüngste davon steht kurz vorm Abi, sie weiß auch nicht, was sie machen soll. Papa, was soll ich tun? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also macht sie irgendwie was zwischendurch, sage ich mal, so schön. Mal gucken.
Freiwilliges soziales Jahr zum Beispiel.
Nee, das macht sie nicht. Sie hat jetzt Work and Travel, hat sie, wo sie die Sprache ein bisschen und vielleicht auch andere Länder. Das ist okay, wenn sie das Geld dafür hat und die Flüge und so weiter, das passt alles. Aber einfach, die Leute wissen es noch nicht. Wir versuchen, den jungen Menschen zu helfen, indem wir den Praktika anbieten, beispielsweise in verschiedenen Berufen, egal ob kaufmännisch oder aber irgendwelche Sachen im Betrieb beispielsweise, also Blue-Worker-Tätigkeiten. Das hilft wirklich, um ein klares Bild zu machen. Aber es sind weniger Menschen geboren und ich habe eigentlich immer, wenn wir uns vom Netzwerk getroffen haben, habe ich grundsätzlich gesagt, überhaupt kein Problem, wir kriegen Leute. Ist gar kein Thema. Und bei uns ist das volle Pulle angekommen, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ja. Also wir haben auch große Schwierigkeiten, jetzt junge Menschen dafür zu begeistern, beispielsweise den Beruf des Werkzeugmachers oder aber den Beruf des Kunststofftechnologen, den wir früher ja mal als Verfahrensmechaniker bezeichnet hatten, haben wir bewusst aufgewertet. Kunststofftechnologe hört sich ja toll an, aber trotzdem ist das eine Riesenherausforderung, die Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Und die Krux, die dahinter steckt, wir sind ja mehrere hier auch in der Grafschaft, mehrere Kunststoffverarbeiter. Und wenn wir eine gewisse Anzahl an Schülern nicht haben, dann wird die Beschulung in der gewerblichen Schule in Nordhorn
Könnte eingestellt werden.
Genau. Ja, und dann haben wir natürlich ein Riesenproblem, wenn dann einer 60, 70 Kilometer fahren muss zu seiner Berufsschule, dann ist das Thema erledigt. Und da müssen wir gut aufpassen.
Um das nochmal ein bisschen mit Zahlen zu untermauern. Also es sind ca. 180 Unternehmen im Kunststoffbereich in der Ems-Achse und die sind mit ca. 8.500 Beschäftigten ausgestattet. Nochmal zu zeigen, wie wichtig diese Branche für die Region ist, mit einem Umsatz von ca. 2 Milliarden Euro. Aber das Entscheidende ist, die Anzahl der Beschäftigten ist in den letzten 15 Jahren um 27% gewachsen in der Branche. Also man sieht, ein rasantes Wachstum hat die Branche eigentlich in der Region hingenommen. Und wenn man dazu dann eben noch nimmt, dass die Ausbildungsberufe, vor allem der Kunststoff- und Kautschuktechnologe, relativ unbekannt sind, dann ist es so, dass der Fachkräftemangel trotz der Situation immer noch voll da ist oder besonders da ist. Also ich glaube, das wird ein Thema auch aufgrund der demografischen Entwicklung, wird das ein Thema bleiben und ist auch ein großer Schwerpunkt, mit dem wir uns eben beschäftigen, um erstmal auf die Betriebe, auf die Branche und auf die Berufe bei den Betrieben aufmerksam zu machen. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen.
Die zweite Frage ist dann ja an der Stelle, es wird ja zumindest von der Bundesregierung in Teilen gesagt, wir müssen die älteren Arbeitnehmenden, um es mal so zu formulieren, ja in Arbeit halten. Also wir müssen einfach versuchen, die möglichst lange im Job zu halten. Trifft das bei euch auch zu? Weil es gab eine Zeit lang, wo man gesagt hat, hier, du wirst 60, wir haben hier ein schönes Übergangsgeld für dich, aber schön wäre, wenn du jetzt ab morgen nicht mehr wiederkommst. Wie ist denn die Situation da? Sind ältere Arbeitnehmer und Nehmerinnen bei euch weiterhin gefragt und haltet ihr die möglichst lange auch im Job?
Gut, natürlich so lange, wie sie wollen. Einige Menschen wollen und müssen früher gehen, weil sie gesundheitlich eingeschränkt sind. Das muss man einfach so sagen. Wir haben ja in vielen Bereichen haben wir auch Schichtarbeit, das heißt früh, spät, Nacht, auch im Wechsel. Der ist natürlich mit zunehmendem Alter ist der immer anstrengender, dass Leute also diesen Job möglicherweise nicht ausüben können. Da bieten wir zum Teil Möglichkeiten an. Aber tatsächlich, Baujahr 64 ist ja der erste Jahrgang, der bis 67 arbeiten muss und die meisten Menschen bei uns arbeiten wirklich bis zum Eintritt in die Rente. Auch, weil sie sich das sonst nicht leisten können. Die Abzüge sind ja nicht unerheblich. Aber fairerweise muss man sagen, nicht jeden Job kann man bis zum Ende machen.
67 machen.
Genau.
Ja. Für die 64er. Wie ist es aus der Sicht des Netzwerkes, Thorsten? Vielleicht hast du da noch vielleicht ein paar andere Infos. Gibt es einige Unternehmen, wo es vielleicht einfacher ist, bis 67 durchzuziehen? Oder ist es bei allen so, dass es gewisse Arbeitstätigkeiten gibt, wo man es einfach vielleicht gar nicht schaffen kann?
Ja, ich glaube, generell kann man sagen, dass allen Unternehmen in meinem Netzwerk sehr klar ist, dass das eine sehr wichtige Gruppe von Arbeitnehmern ist für die Unternehmen, dass diese älteren Mitarbeiter sehr viel Wissen und Know-how haben, was es gilt, möglichst lange im Unternehmen zu halten. Aber es hängt immer sehr stark vom jeweiligen Tätigkeitsbereich ab, wie lange jemand wirklich sinnvollerweise im Unternehmen bleiben kann. Im technischen Bereich, wenn man sich beispielsweise Werkzeugmechaniker, Zerspannungsmechaniker oder Kunststofftechnologen nimmt, um mal Beispiele zu nennen, da ist, glaube ich, deutlich schwieriger und deutlich körperlicher die Arbeit als im kaufmännischen Bereich, in den klassischen Industriekaufleuten oder auch beim technischen Produktdesigner. Deswegen muss man da immer ein bisschen differenzieren und kann nicht pauschal sagen, dass es da jetzt die Strategie gibt, die für alle Berufe passt.
Da sind wir auch schon bei so ein paar Begrifflichkeiten beziehungsweise Berufsbezeichnungen, die ich jetzt gerade schon so mit aufgeschnappt habe. Das sind natürlich Berufsbezeichnungen, die man vielleicht draußen nicht so typischerweise kennt. Mechatroniker kennt man vielleicht noch oder so ein paar andere Sachen. Aber so das, was du gerade gesagt hast, Zerspannungstechniker oder was hast du gesagt, Rüdiger? Kunststofftechnologe, da muss ich sogar nochmal nachfragen. Das sind Begriffe und Berufsbezeichnungen, die mir nicht so leicht über die Lippen kommen und die vor allen Dingen auch nicht so durchweg bekannt sind. Wie könnt ihr dafür sorgen oder sorgt ihr auch dafür, dass gerade die Berufe, die ihr braucht, ich sag mal neben dem kaufmännischen, das kann man ja durchaus überall finden, in allen möglichen Bereichen, aber eure speziellen Bedürfnisse nach bestimmten Berufen, wie macht ihr darauf aufmerksam? Wie kommt das bei den Leuten an? Wie lernen die das kennen? Wie wissen die das, dass es sowas gibt?
Also gibt es natürlich unterschiedliche Varianten. Jedes Unternehmen macht sicherlich ein bisschen auf seine Art und Weise. Wir als Netzwerk unterstützen da, aber im Prinzip ist es so, ich versuche möglichst in die Schulen reinzukommen als Unternehmen, entweder mit Auszubildenden von uns, die Berufe vorstellen, mit unserem Personalverantwortlichen, die dann Tage in den Schulen verbringen, den Kunststoff näher bringen, was für Möglichkeiten da sind, dann Werbung für ein Praktika oder ein Praktikum zu machen. Und dann parallel besuchen wir die Berufsausbildungsmessen, die überall stattfinden. Das hilft auch wirklich viel. Und da muss man natürlich auch sich so aufstellen, wie es dann ist. Und wenn die jungen Menschen so ein bisschen Narren daran gefressen hat, dann kommen sie auch oft für ein längeres Praktikum nochmal, wenn sie ein bisschen älter sind, so 14, 15, 16 in den Ferien oder wie auch immer. Und durchlaufen dann möglicherweise verschiedene Stationen, um zu gucken, Mensch, das ist was für mich oder das kann ich doch viel besser, das liegt mir ein bisschen mehr. So können die sich auch ein bisschen orientieren und wir laden auch die Eltern mit ein. Das hilft natürlich, wenn auch die Eltern, ich meine, man hat ja eine Verantwortung gegenüber seinen Kindern und wenn die Eltern das Gefühl haben, könnte meinem Kind gefallen, die Menschen da sind nett, die Firma steht auf stabilen Beinen, dann ist natürlich die Chance groß, dass die Eltern auch sagen, meistens werden sie ja doch nochmal eben gefragt, Mama, Papa, was meinst du denn? Und dann ist das eigentlich die halbe Miete, wenn sie mal hier gewesen sind.
Das ist, ja, Thorsten, ich wollte gerade, wir haben ja bei der letzten Podcast zum Beispiel darüber gesprochen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, auch in Zusammenhang mit der Ems-Achse, da kam zum Beispiel das Thema Jobbusse auf. Also vielleicht kannst du noch mal sagen, ob ihr das genauso macht und praktiziert. Und wenn ja, wie kommt ihr an die Schulen ran? Sind die Lehrer aufnahmefähig und sagen, ja, das ist natürlich eine tolle Sache, wenn wir unser Unternehmen mal sehen können. Man muss sich wahrscheinlich aber erstmal auch von eurer Seite auch erstmal auf die Leute zubewegen, damit sie überhaupt Lust haben, zu euch zu kommen.
Ja, absolut. Also die Kontakte zu den Schulen sind da enorm wichtig. Und da arbeiten wir sehr, sehr eng und nah mit der Ems-Achse zusammen, auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Geschäftsstelle, weil wir eben viele Aktionen eben gemeinschaftlich auf die Beine stellen. Du hast die Jobbusse gerade angesprochen, wo wir in den Ferien wirklich Schüler und Eltern zu den Betrieben mit dem Bus 2 Betriebe anfahren an jedem Tag. Und weil wir gemerkt haben, es hilft am meisten, den Jugendlichen wirklich mal den Betrieb vor Ort zu zeigen. Gerade in der Kunststoffbranche. Wir haben eigentlich tolle, total spannende Maschinen da stehen, die es zu bedienen gilt. Es ist total beeindruckend eigentlich, wenn man das mal im Betrieb sieht. Und es ist ein ganz anderes Bild als das, was viele von einem Kunststoffverarbeiter vor Augen haben, sondern es ist wirklich ein sehr sauberer Betrieb. Es sind total hochkomplexe Maschinen, die man da zu bedienen hat. Das heißt, wir versuchen, was uns gelingt, erstmal die Schüler in die Unternehmen auch zu bekommen. Und das geht nur, wenn man auch Aktivitäten mit Schülern macht, wie die Jobbusse. Um mal weitere Beispiele zu nennen, wir veranstalten auch immer sogenannte Wissenschaft- und Technik-Shows in den Theatern in der Region, wo wir schon versuchen, so ein bisschen im jugendlichen Alter auch für Technik und Naturwissenschaften erstmal zu begeistern. In diesem Jahr sind wir in Lingen, Papenburg und Aurich in den Theatern. Die Termine sind schon online, wo es wirklich dann eine tolle Wissenschaftsshow gibt mit verschiedenen Experimenten, auch im Bereich Robotik und Technik. Und im Foyer der Theater können die Unternehmen sich dann ausstellen und schon mal mit Eltern und Schülern ins Gespräch kommen.
Also ein bisschen so eine Art unterhaltsamer Physik- und Chemieunterricht, der dann auch Spaß
richtig,
macht.
Richtig, ja? Genau. Also ja. Da geht es darum, wie stellt man Kunstschnee her in Hollywood? Ja. Wie kann man seinen Elternteil mal fernsteuern mit im Bereich Robotik und so weiter und so fort? Wieso hört man sich anders an, wenn man eine Sprachnachricht von sich selber abhört, als man sich selber sprechen hört? Also so ganz viele Phänomene, die was mit Kunststoffen zu tun haben, aber auch generell mit Naturwissenschaften und Technik. Und da haben wir eben eigentlich eine tolle Resonanz immer in der Region und schaffen es da wirklich viele Leute zu begeistern. Aber das ist nur ein Beispiel. Wir haben ein VR-Brillenprojekt gemeinsam entwickelt, wo ja auch die Ems-Achse Schulen VR-Brillen ausleihen kann. Die Unternehmen können mit VR-Brillen in die Schulen gehen und haben da diese Maschinen, die so beeindruckend sind, mal in die VR-Welt reingebaut und die Schüler müssen an den Maschinen dann mal ein paar Aufgaben erledigen und wenn sie dann das Gefühl haben, boah, ich möchte so eine Maschine jetzt auch mal in echt sehen, wir wollen eigentlich, dass sie dann in die Betriebe in ihrer Nähe gehen und da mal ein Praktikum machen. Also wir versuchen immer neue Ideen zu generieren. Wir haben einen Ideenwettbewerb gestartet, wo ein Make-a-Ton-Wettbewerb, wo die Schüler mal eine Woche nachmittags immer im Betrieb waren, um eine Aufgabenstellung zu bearbeiten und am Ende in einer großen Abschlussveranstaltung ihre Ideen vorstellen konnten. Und da sind ganz tolle Sachen bei rumgekommen. Und ganz aktuell planen wir in mehreren Betrieben sogenannte Escape Rooms auch aufzubauen, um Schüler in die Betriebe zu holen, um anhand von Rätseln sich dann mal einen Betrieb und ja der ganzen Thematik zu nähern. Also da muss ich schon sagen, wenn man da ansprechende Angebote hat und so nach und nach die Kontakte zu den Schulen aufbaut, ist da schon eine Bereitschaft da. Und das kann eben gemeinsam mit der Ems-Achse ganz gut gelingen, die Schulen anzusprechen und die Betriebe eben auch zu befähigen, ja, da gut auf die Schulen und mit ihren Kooperationsschulen zusammenzuarbeiten.
Schulen sind ja das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, Rüdiger, du hast es gerade angesprochen, es müssen genug Menschen da sein, die dann sozusagen auch diese bestimmten Berufe erlernen wollen, damit die Schulen nicht Gefahr laufen oder ihr nicht Gefahr lauft, dass die Schulen sozusagen eben einfach diesen Bereich schließen wegen mangelnder Beteiligung von Schülerinnen und Schülern. Eine Frage ist, glaube ich, da auch immer an der Stelle eine Ausstattung einer solchen Schule. Ich kenne das aus meiner Lehre als Tischler damals. Wir mussten damals zum Beispiel immer unsere Säge mitbringen, weil es gab nicht genug für jeden. Ich meine, dazu muss man dazu sagen, Rüdiger hat es vorhin gesagt, wir waren Jahrgang 64. Das waren damals auch richtig große Klassen, dass da so ein Schulsatz von 40 Sägen da nicht einfach mal rumsteht an der Berufsschule, ist klar. Aber wie ist denn das mit der Ausstattung? Unterstützt ihr da auch Schulen, dass die Dinge, die man braucht, weil ich glaube, in eurer Branche ist es ja nicht unbedingt günstig, was da die Maschinen und die Werkzeuge betrifft, dass die Schulen auch da ausgerüstet sind und das vorhalten können?
Also da kann man ganz eindeutig sagen, ja, da sind wir sehr aktiv. Also über das Netzwerk sammeln wir Gelder ein für die Schulen, sobald die einen Bedarf an bestimmten Ausrüstungsmaschinen haben, die ja nicht unerheblich sind. Klar gibt es auch Fördertöpfe, aber dann klopfen wir im Prinzip, meistens machen das Thorsten und ich, dann klopfen wir die Unternehmen ab und die meisten sind wirklich sofort bereit, Gelder zu geben und auch alle gut im vierstelligen Bereich, sodass wir im Normalfall, wenn es eine kleine Maschine ist oder ein bisschen was für Robotik oder sowas, dann werden wir die da unterstützen und das hat bis jetzt immer oder ist bis jetzt immer auf fruchtbaren Boden gefallen. Also insofern würde ich sagen, unsere GBS in Nordhorn, die ist wirklich ausgezeichnet ausgestattet, auch das Lehrpersonal beherrscht die Anlagen und die Maschinen und kann auch entsprechend ausbilden. Also da sind wir wirklich in einer extrem glücklichen Situation.
Gibt es eigentlich auch Kooperationen? Das frage ich mich ja auch immer. Wir sind ja im dualen System unterwegs. Also wir haben ja eine ganz klassische Ausbildungslinie, die man hier in Deutschland so durchläuft. Gerade die Grafschaft Bentheim und auch das Emsland, Ostfriesland ja irgendwie auch, aber zumindest bei euch, ihr seid ja so eine Ausstülpung sozusagen in Niedersachsen, umgeben von den Niederlanden so ein bisschen. Gibt es da auch Kooperationen von den Schulen in den Niederlanden oder sagen die, wir machen unser Ding, ihr macht euer Ding, oder gibt es da auch grenzübergreifende Maßnahmen, die ihr mit denen macht?
Also das Thema Niederlande ist schon ein wichtiges Thema. Oft ist es so, dass es deutsch-niederländische Projekte gibt im Interreg-Bereich, wo wir uns engagieren. Mhm, genau. Beispielsweise gibt es da verschiedenste Projekte auch im Bereich Kreislaufwirtschaft, um das Projekt 2 beispielsweise zu nennen. Also da ist ein Austausch da auch zu den Hochschulen in Emmen oder Enschede beispielsweise. Auf Schulebene ist es manchmal nicht so einfach, weil es ein ganz anderes Schulsystem ist, aber man kann sehr viel voneinander lernen. Also beispielsweise gibt es da auch an den Hochschulen dann wieder bestimmte Praktika, die für Schulen anbieten, um denen die Kunststoffe näher zu bringen, wo man dann sehr viel von lernen kann und sich abschauen kann. Also ein Austausch ist da schon immer sehr, sehr, sehr wertvoll. Und das ist, glaube ich, was eigentlich eine Stärke unserer Region ist, dass wir Grenzregion ist, weil man sehr viel auch voneinander lernen kann. Ich möchte noch einen Satz hinzufügen, weil wir eben auch in Wittmund eine Berufsschule haben, die Kunststofftechnologen ausbildet. Und da ist es aber eigentlich ähnlich wie hier in Nordhorn. Auch da haben wir eigentlich eine sehr gute Ausstattung. Wir haben 2 Berufsschulen in der Region, die unseren Hauptausbildungsberuf ausbilden können. Und das ist eigentlich schon eine tolle Ausstattung, die es zu verteidigen gilt oder wo wir dafür sorgen müssen, dass wir eben diese Standorte auch halten können. Das möchte ich nur noch eben hinzufügen.
Ja, wir haben es gerade von Thorsten gehört. Schulische Bildung ist wichtig, auch Unterstützung, auch dass dort das Material, was benötigt wird, um auszubilden, vorhanden ist. Also da frage ich mich natürlich, wie ist denn überhaupt die Unterstützung seitens Landkreis natürlich, auf der anderen Seite aber auch seitens Land Niedersachsen und selbstverständlich auch Kultusministerium, dass diese Berufe auch nicht irgendwo verschwinden und man tatsächlich lange Strecken fahren muss, dass man eben sozusagen eine Berufsschule erreichen muss, die dann, keine Ahnung, nur mit dem Auto oder anders wie erreicht werden kann.
Also gut, Thorsten, der sitzt natürlich direkt beim Landkreis in der Behörde. Wir werden vom Landkreis gefördert. Also da wäre es natürlich töricht, wenn wir uns da nicht, wenn die uns da nicht unterstützen würden. Aber ich glaube auch, die Beziehungen zu den Behörden und auch zur Politik, die sind ausgezeichnet aus unserer Sicht. Und die Wege sind sehr, sehr kurz hier bei uns in der Grafschaft und helfen natürlich dazu oder dafür, wenn mal irgendwas nicht ganz rund läuft, was wir auch in der Vergangenheit schon mal gehabt haben, wo eben, ich sag mal, Schulunterricht ausgefallen ist beziehungsweise verbesserungswürdig war, gibt's kurze Wege. Wir besprechen das miteinander und dann haben wir sofort optimalere Bedingungen. Und das geht dann logischerweise über den Landkreis weiter auch in Richtung Hannover. Und Förderung hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Die Förderung wird ja auch oft durch das Land Niedersachsen für die Berufsschulen gemacht.
Vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen, vielleicht kannst du das auch beantworten, Rüdiger, auch zum Level dessen, was innerhalb der Betriebe gemacht wird. Also es gibt natürlich dann Vorgesetzte, es gibt Ausbilderinnen und Ausbilder, die an den Auszubildenden dran sind, die denen das notwendige Know-how auch beibringen können. Wie attraktiv ist das denn auch gehaltlich? Also dass man sagt, okay, wenn ich diesen Job mache und sowas, da kann ich dann auch durchaus verdienen, auch mit Perspektive danach, ja auch weiter, mich weiterzuentwickeln.
Also meinst du jetzt von der Ausbildung weiter nachher in den eigentlichen Beruf?
Ja, genau, richtig.
Ja, klar. Also natürlich gibt es erstmal das Ausbildungsgehalt, ganz klar. Das ist unterschiedlich in den Betrieben, aber ich glaube gar nicht ganz schlecht. Klar, Luft nach oben ist immer, aber danach gibt es natürlich vielfältige Chancen, egal ob ich im Kaufmanagement oder auch in dem Blue Worker Bereich was mache, also in den technischen Bereichen. Mhm. Wir bilden beispielsweise wir bieten den Auszubildenden sogenannte Karrierepläne, wo die jungen Menschen sich dann selber überlegen können, möchte ich einen Meister machen in 3 Jahren, möchte ich einen Techniker machen, unterbreche ich meine tatsächliche Arbeit, um Vollzeit zu studieren, oder mache ich ein duales Studium noch zusätzlich. All solche Geschichten bieten wir natürlich an, und die Leute oder die jungen Menschen nehmen es gerne, wirklich sehr, sehr gerne an. Also es funktioniert wirklich gut.
Auch Ausbildung, vielleicht komme ich mal zu dir, Thorsten, du hast ja auch einen Überblick. Es gibt natürlich auf der einen Seite Unterschiede, das hat Rüdiger gerade gesagt, aber Attraktivität hängt natürlich auch immer ein bisschen damit zusammen, wie sind die Bedingungen in den Firmen. Also ich habe teilweise gehört, wo dann Unternehmen, die auf dem ländlichen Raum unterwegs sind, also jetzt nicht speziell im Kunststoffbereich, aber die dann sagen, okay, kannst bei uns einen Führerschein machen, kriegst ein Handy dazu oder Moped oder sonst irgendwas. Muss man mittlerweile schon tatsächlich aufgrund des demografischen Wandels so agieren, dass man die Leute noch in die Jobs kriegt?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das ist auch das, was in der Branche passiert, dass sehr, sehr viel getan wird, um eben auch die Jugendlichen in den Betrieb zu holen. Also du hast gerade Beispiele genannt, eben Dienstwagen zur Verfügung zu stellen oder den Führerscheine oder Mobilität irgendwo sicherzustellen. Also ich glaube, da hat sich enorm viel verändert an Möglichkeiten, die den jungen Menschen entgegengebracht wird. Also ich glaube, das wird schon alles versucht, um das möglichst attraktiv zu machen, in so einem Kunststoffbetrieb zu arbeiten. Und und ich möchte auch noch mal gerne auf das Thema duales Studium noch ein bisschen näher eingehen, weil Rüdiger das gerade schon angeschnitten hat.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, genau, weil das ist ja eine Ebene Ausbildung, ne? Ausbildung sozusagen im Unternehmen, dann geht's weiter, auch weitere Qualifizierungen. Da kommen natürlich auch Studiengänge oder eben das duale Studium, was du gerade gesagt hast, Thorsten, mit ins Spiel, weil man muss sich ja nicht unbedingt vorstellen, dass das einfach etwas ist, wo die Leute dann bleiben auf ewig, sondern eine Entwicklung nach oben hin ist ja wahrscheinlich auch da, und die ist wahrscheinlich auch wichtig und für viele Leute auch genau das, was sie wollen, weil sie sagen, okay, macht die Ausbildung zwar, dann habe ich das Handwerk drauf, aber ich will natürlich noch ein bisschen weiterkommen.
Absolut richtig. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Bereich Personalentwicklung auch, den Jugendlichen Möglichkeiten aufzuzeigen. Und das duale Studium kann eben als Beispiel dafür sorgen, dass jemand, der sonst den Betrieb verlassen hätte, vielleicht doch beim Betrieb bleibt und an den Betrieb gebunden wird. Und da haben wir eben das Glück auch in der Region, dass wir mit der Hochschule Osnabrück eben eine Hochschule haben, die über eine sehr, sehr hohe Kunststoffkompetenz verfügt. Der Thorsten Krumpholz ist auch bei uns im Lenkungskreis vertreten. Und es sind 4 Kunststoffprofessoren, die in Osnabrück sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Kunststoff beschäftigen. Dazu haben wir die Hochschule hier in der Region in Lingen und in Emden und Leer, die auch sehr, sehr stark sind, was duale Studiengänge anbetrifft. Also das ist ein Thema, wo sich die Unternehmen sehr, sehr viel mit beschäftigen und was uns auch sehr wichtig ist, weil auch die Hochschulen und gerade im Kunststoffbereich in Osnabrück auch natürlich dieselben Probleme haben, junge Menschen zu finden, die diesen Vollzeitstudiengang belegen, aber auch das duale Studium dann attraktiv zu machen, damit wir es auch schaffen, diese Expertise, und die sind in Osnabrück eben sehr nah an den Unternehmen dran und ein sehr guter Partner für die Unternehmen über das duale Studium hinweg, was auch Forschungsprojekte und andere Themen und Ausstattung angeht, dass gerade dieser Kontakt zu den Hochschulen und diese gute Ausstattung auch ein großes Ziel des Netzwerks ist, das zu unterstützen und das in der Region zu halten.
Gibt es da eine Form von Kannibalismus sozusagen, dass man schon früh an die Hochschulen geht und sagt, pass mal auf, mein Junge oder mein Mädchen, wenn du hier bei uns arbeiten möchtest, wir bieten dir XYZ, aber dazu musst du jetzt hier mal eine Unterschrift setzen, dass du dann die ersten 3-4 Jahre nach dem Studium bei uns arbeitest. Gibt es sowas auch? Ich meine, aus anderen Regionen und aus anderen Berufsfeldern kennt man das ja auch.
Also will ich mal antworten als Firmenvertreter. Also ja, gibt es tatsächlich. Wir machen es nicht. Wir machen den umgekehrten Weg. Wie ich gerade schon sagte, wir machen Karrierepläne, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, das parallel zu machen. Also dass sie im Unternehmen bleiben, dass sie für ein duales Studium quasi Auszeiten kriegen, wenn man so will, die auch entsprechend entlohnen. Das war ja gerade auch nochmal eine Frage, so dass sie nicht in Azubi-Gehalt zurückfallen. Das ist auch immer noch ein Thema, was man berücksichtigen muss. Und dann hast du am Ende des Tages hast du jemanden mit extremem Praxisbezug, der quasi nie den Kontakt zu der Firma und den Kollegen verloren hat. Genau. Und das ist ein Riesenfund, was sich später dann auch auszahlt am Ende des Tages.
Thorsten, was ist da der Vorteil einer ländlichen Region? Viele sagen ja, boah, geil, Großstadt, ich muss mal raus hier. Ist ja auch in Ordnung, man studiert, viele kommen auch wieder zurück. Wie ist denn der Bezug zu den Leuten, die bei euch arbeiten? Sind die dann eher doch schon so, dass sie sagen, eigentlich ist es schon ganz geil hier, ich gehe mal raus, aber ich komme auf jeden Fall wieder zurück und Günstiger kann man nicht wohnen, schöner kann man die Natur nicht erleben und dann habe ich auch noch einen tollen Job.
Ich glaube, das ist ja das, was die Ems-Achse generell oder unsere Region auch irgendwo auszeichnet, dass wir eben sehr, sehr viele Menschen haben, die sehr gerne hier leben und auch sehr gerne zurückkommen. Ich meine, ich bin da nicht ausgenommen. Ich habe auch eine Zeit lang außerhalb der Region gewohnt, bin jetzt aber wieder zurück in die Region gekommen und das machen sehr, sehr viele genauso oder sie bleiben direkt in der Region. Aber ich glaube, es ist unbestritten, was für eine Lebensqualität es bei uns in der Ems-Achsen-Region gibt, welche Vorteile es gibt, welche Gemeinschaft es gibt in den entsprechenden Vereinen und Ortschaften. Und ich glaube, das ist was ich gemerkt habe auch, dass es das in anderen Regionen nicht so ausgeprägt gibt, dass man doch so eng verbunden ist mit anderen Menschen in seiner Region und nicht die Zelte abbricht und dann irgendwo anders wieder anfängt, sondern eigentlich immer den Kontakt zur Region hält. Und das ist das auch, was die Unternehmen eigentlich auch genauso leben. Und dadurch haben wir, glaube ich, einen riesen Vorteil, dass wir es schaffen, auch attraktiv zu sein für junge Menschen, gerade in der Familiengründungsphase wieder in die Region zurückzukommen, weil es eben total attraktiv ist. Es gibt hier Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, sowohl im privaten als auch im beruflichen, weil wir eben nicht mehr die ländliche Region sind, die eben kaum Arbeitsplätze hat und abgehängt ist, sondern wir sind die ländliche Region eigentlich, die so wahrgenommen wird, auch vermehrt von außen, wo richtig was passiert und wo man auch beruflich total gute Chancen hat bei relativ niedrigen Lebenshaltungskosten. Und da merkt man einfach schon sehr stark, in den letzten Jahren habe ich das auch gemerkt, dass unsere Region da schon anders wahrgenommen wird mittlerweile. Nicht mehr als Armenhaus der Deutschlands, sondern einfach als total aufstrebende Region und wo viele andere dann fragen, wie macht ihr das eigentlich, dass das bei euch so gut funktioniert, obwohl da gewisse Umbrüche waren, Textilindustrie ist ja niedergegangen, trotzdem hat man das geschafft und das hängt einfach viel mit den Menschen einfach zusammen und mit der Mentalität, mit dieser Anpackmentalität und das ist auch was, weswegen man hier auch gerne wieder zurückkommt, würde ich mal sagen.
Ich komme mal zu dir, Rüdiger. Ihr seid ein großes Unternehmen. Viele Sachen kommen jetzt gerade auf, ob das die Digitalisierung ist, das haben wir schon ein bisschen länger. Wir haben 3D-Druck, wir haben Robotik, wir haben jetzt KI und so weiter. Das hat für mich immer so das Ding, dass ich sage, boah, das hat aber eine ganz schöne Geschwindigkeit aufgenommen. Das heißt, kommt ihr da noch hinterher? Und wenn ja, wie kriegt ihr die Leute, die sozusagen auch damit umgehen können?
Also auf der einen Seite darf man keine Angst vor solchen Veränderungen haben. Das ist mal Punkt eins. Und da ist das Management natürlich für verantwortlich, auch rechtzeitig die Weichen dafür zu stellen. Thorsten hat es ja gerade schon gesagt, wir arbeiten mit den Hochschulen eng zusammen, auch mit unseren Master- oder Bachelor-Leuten, die das machen. Also da sind wir ganz, ganz nah dran bei diesen Veränderungen. KI, hast du ja gerade gesagt, ist nichts Neues für uns. 3D-Druck machen wir hier bei UTZ schon seit fast 20 Jahren. Also als die meisten Menschen das noch nicht mal kannten. Genau wie Kunststoffrecycling. Okay. Da darf man einfach keine Angst vor haben. Ich glaube, man muss das meiste als Chance sehen. Natürlich haben wir das Thema in der Digitalisierung, dass Menschen Angst haben, ich habe jetzt kein Papier mehr vor mir liegen, ich habe jetzt nur noch ein digitales Dokument, wie gehe ich damit um, was mache ich damit, aber wie gerade gesagt, wir müssen den Menschen die Angst nehmen und am Ende des Tages sind es auch oft, ich sag mal, Tätigkeiten oder Prozesse, die man wirklich verschlanken kann und dann haben die Menschen auch Luft, um was anderes zu machen, was vielleicht viel, viel mehr Spaß macht, als ein Blatt Papier abzuheften, was wir schon ewig keiner mehr macht.
Glaube ich sofort und das ist ja, glaube ich, auch das, was viele berührt eben, dass sie sagen, okay, es gibt die Digital Natives, die sind einfach damit groß geworden, für die ist es kein Problem. Andere müssen es tatsächlich dann vielleicht noch erlernen, aber ich glaube, Thorsten, das dürfte eigentlich kein Problem sein, gerade diese neuen Technologien, wenn sie dann vernünftig eingeführt werden, auch zu nutzen.
Richtig, also das ist eine Frage der Kommunikation und wie man die Mitarbeiter mitnimmt. Aber ich glaube, gerade bei diesen ganzen Transformationen und diesen neuen Themen, die wir haben, kann das Netzwerk wieder eine wichtige Rolle spielen oder das generelle Vernetztsein in der Region. Auf der Ebene der Ems-Achse, auf der Ebene des Netzwerks, aber auch mit anderen Netzwerken. Wir arbeiten da sehr, sehr eng mit dem Metall- und Maschinenbau-Netzwerk beispielsweise zusammen und versuchen dann über Veranstaltungsformate diese neuen Themen eben auch in die Unternehmen noch zu transportieren, beziehungsweise die Unternehmen dann wieder untereinander zu vernetzen, dass sie miteinander darüber sprechen. Um Beispiele zu nennen, im Bereich Datenanalyse, das geht in den Bereich Nachhaltigkeit, das geht im Bereich IT-Sicherheit, auf ganz vielen Ebenen kann man dann, wenn man dazu thematische Veranstaltungen anbietet, wieder die Unternehmen vernetzen und die reden miteinander und wir sind mit Hochschulen vernetzt, mit weiteren Verbänden, mit weiteren Netzwerken und können da dann auch, glaube ich, ganz gut die Themen, die gerade wichtig sind, für die Unternehmen dann präsentieren in kleineren oder größeren Veranstaltungen, wie auch das Forum Produktion und IT, was ja seitens der Ems-Achse ausgerichtet wird. Da versuchen wir auch immer, die die neuesten Themen aufs Tablett zu holen. Und da wollen wir dieses Jahr eben auch einen Schwerpunkt auf Transformation und Zukunft durch Transformation eben setzen, um eben zu zeigen, ja, es gibt diese Transformation, diese vielen neuen Dinge, aber man ist ja nicht alleine damit. Und deswegen ist man, glaube ich, nicht damit überfordert, sondern man versucht, die Chancen da zu sehen, um eben seine Position am Markt zu verstärken.
Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen im Vorgespräch. Es gibt ja natürlich auch die Tatsache, dass Unternehmen kalben. Das heißt, wenn sie dann irgendwann so groß werden, dass dann auch Leute, die dann aussteigen, wieder ein anderes Unternehmen gründen. Ist das momentan noch ein Trend, Rüdiger, wo du sagst, okay, klar, gibt immer noch Unternehmerinnen und Unternehmer, die ein Startup machen und die vielleicht, wenn sie bei uns was gelernt haben und vielleicht noch jung sind und sich mit KI und anderen Dingen noch besser auskennen, als wir das tun, dass die sagen, ich packe mein Glück mal selber an und versuche auch mal ein Unternehmen aufzubauen. Ist das tatsächlich noch so oder ist da eher eine Zurückhaltung in der Kunststoffbranche?
Also wir hatten es tatsächlich in der Vergangenheit, dass mehrere Unternehmen gekalbt haben, um es mal so zu sagen, und quasi auch zum klassischen Wettbewerber geworden sind. Das liegt eigentlich ein bisschen daran, wie hoch die Grundinvestition ist. Es gibt unterschiedliche Fertigungsverfahren. Wenn du zum Beispiel Spritzguss nimmst, eine Maschine bei uns, die kostet 1 Million Euro, dann brauchst du Peripherie dazu, da brauchst du ein Startkapital von, ich sag mal, 3 bis 5 Millionen Euro und eben auch die entsprechenden Fachleute. Also kannst du nicht einfach so hinstellen und ich fange heute mal an. Da hat ein bisschen mehr. Es gibt aber durchaus Technologien wie Thermoform zum Beispiel. Da sind die Grundinvestitionen nicht ganz so hoch. Das ist nicht falsch verstehen. Das ist nicht einfacher. Aber die Bedingungen dafür zu starten, die sind etwas einfacher, um es mal so zu sagen. Und das hatten wir auch in der Vergangenheit. Und diese Unternehmen, die ich jetzt im Hinterkopf habe, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben das ganz hervorragend gelöst und sind Top-Unternehmen heute. Also wirklich auch ganz stark weltweit unterwegs. Also das waren gute Kalbungen.
Also da kann man natürlich, das wollen wir nochmal ganz, ganz deutlich machen hier auch, dass Unternehmen ja, die in der Region zwar sind, aber eben auch weltweit agieren. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Vielleicht sind wir da auch schon, weil wir so langsam zum Schluss kommen müssen, auch schon bei den Herausforderungen. Deutschland oder beziehungsweise die deutsche Bürokratie neigt dazu, zum Beispiel Richtlinien, die aus der EU kommen, relativ zeitnah umzusetzen, in Unternehmen aufzudrücken, dafür zu sorgen, dass viel Bürokratie herrscht, dass alles nachgewiesen werden muss, nachgehalten werden muss. Ist das auch eine Belastung für deutsche Unternehmen, dass in Anführungsstrichen diese deutsche Gründlichkeit, von der man ja immer spricht, dass die da besonders euch auch beutelt?
Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da triffst du bei mir einen sehr, sehr wunden Punkt. Wir arbeiten...
Wollte ich nicht, Entschuldigung.
Ja, ne, nein, das ist ja alles gut. Ich glaube, das ist eins der Themen, wo wir einfach zu deutsch sind. Das ist, um es gelinde zu sagen, ist eine Katastrophe. Das ist nicht nur in der Kunststoffbranche, ist bei allen Bereichen so. Thema Energie ist ja ein Riesenfass für uns, weil wir Großverbraucher sind bei Energie. Was wir da alles stemmen müssen... Ich nenne dir nur ein Beispiel, wenn ein Handwerker bei uns ist und seinen Akkuschrauber laden will, dann muss ich das an einer speziellen Steckdose machen und diesen Strom abrechnen, weil ich ja selber Stromproduzent mit meinen PV-Modulen auf dem Dach bin. Also da sage ich mir ganz ehrlich, dafür, da musst du Menschen für einstellen, die das tun. Du brauchst einen Prozess dazu, dann geht das zu den Behörden, im Normalfall zum Zoll, der muss das dann alle abstempeln, was wir da tun. Sage ich ganz ehrlich, wir zerstören unsere Industrie. Und gestern war ja Neujahrsempfang, hatten wir ja kurz schon mal gesprochen von der IHK. Das sind auch die Forderungen von der IHK, die unser Präsident, Herr Göbel, gestern ganz deutlich gemacht hat. Aber offen und ehrlich, die Politiker, die fangen da einfach nicht mit an, weil die Notwendigkeit nicht sehen.
Weil sie wahrscheinlich auch nicht nah dran sind. Wobei unser Wirtschaftsminister in Niedersachsen zumindest ist ja zumindest aus der Elektrobranche. Also hat ja das auch studiert. Also der müsste eigentlich wissen, wie es läuft. Ne, Thorsten, wie siehst du das?
Ja, ich möchte nochmal deutlich machen, was da auch gerade passiert. Also auch in unserer Region gibt es eben Standorte von Kunststoffunternehmen, die in der Region geschlossen werden, woanders hin verlagert werden. Und wenn ich dann auch mit einem Geschäftsführer mal gesprochen habe vor kurzem, der gesagt hat, ja, wir haben jetzt bewusst oder wir haben jetzt auch mehrere Standorte im Ausland, das sind eben internationale Unternehmen auch, die wir haben. Und so leid es uns tut, aber den Wachstumsstandort sehen wir nicht in Deutschland, sondern eben woanders. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen ist das nachher vielleicht der Best-Practice-Standort oder der, wo Dinge entwickelt werden. Aber das ist für uns nicht mehr möglich, da so zu agieren, so zu wachsen, wie wir eigentlich könnten und wollten, aufgrund dieser ganzen Beschränkungen oder dieser Wettbewerbsnachteile, die es in Deutschland gibt. Und das Thema Energie und Bürokratie sind da eben nur Beispiele, aber es ist nicht so, es hat schon ganz konkrete Auswirkungen eben auch auf unsere regionale Wirtschaft, auch in unserer Branche, und das macht mich dann doch sehr nachdenklich, muss ich sagen, wenn das so die Schlussfolgerungen ziehen, die ich dann auch nachvollziehen kann, aber da müssten eigentlich alle Alarmglocken angehen, wenn mittelständische Unternehmen so agieren.
Rüdiger, du hast es ja gerade auch gesagt, also das ist ja nichts, was man übers Knie brechen kann. Also wir sind ja sozusagen schon in einer Phase der Regulierung, die schon länger anhält. Die Strompreise sind hoch, die Herausforderungen an die Unternehmen sind hoch. Wann rechnest du denn damit, dass es da vielleicht auch mal eine Wende gibt, dass Politik erkennt, dass ohne Wirtschaft auch alles andere gefährdet ist? Also das komplette Sozialsystem, Arbeitsplätze sind gefährdet, Abwanderung ins Ausland drohen. Wo machst du dir da Hoffnung, dass du sagst, okay, wir haben es jetzt schon tausendmal gesagt und entweder sagst du, ich gebe es auf, oder ich rechne damit, dass wir vielleicht nach der nächsten Bundestagswahl, die ja kurz bevorsteht, dass es da jetzt zu der Änderung kommt, dass die Signale da auch gehört werden?
Also aufgeben ist keine Option. Dafür sind wir zu viele Unternehmer. Das machen wir natürlich nicht. Wir packen die Dinge an. Wir arbeiten in vielen Gremien mit, um auf die Politiker einzugehen. Die meisten verstehen das ja auch. Es ist ja nicht so, dass die Menschen das nicht verstehen, auch in den Ämtern. Nur dann gibt's eben, ich formuliere es mal so, Klientelpolitik. Ich bin ein absoluter Befürworter davon, dass wir regenerativen Strom in Deutschland haben, dass wir uns selber versorgen müssen. Da brauchen wir uns gar nicht vor verstecken. Wir machen das auch. 40% unseres Stroms stellen wir über den BHKW her, den Rest über PV-Anlagen, außer nachts natürlich, weil dann laufen sie ja nicht.
Das ist richtig.
Dann gibt's auch Windräder. Ich finde das alles richtig, das zu machen. Nur dürfen wir auf der einen Seite nicht vergessen, das kostet Geld. Wir müssen wahnsinnig viel Geld investieren. Und wenn ich mich mit meinen Kollegen aus Frankreich, also der Standort in der Nähe von Lyon, die zahlen die Hälfte am Strom. Der Strom ist auch noch grün, weil er aus den Atomkraftwerken kommt. Und ich werde quasi dafür bestraft, dass ich möglicherweise fossile Energie verbrauche.
Entschuldigung, Rüdiger, wirst du auch belächelt von diesen Leuten? Du hast, glaube ich, mal gesagt, Deutschland macht, Italien lacht oder sowas. Lachen die über uns tatsächlich?
Ja.
Ist das so?
Ja. Ihr Deutschen seid bekloppt, höre ich immer wieder, dann möglicherweise auch auf Englisch. Und die schmunzeln dann alle ein bisschen. Aber am Ende des Tages, die Eigentümerfamilien, denen die Aktien von uns gehören, die könnten natürlich irgendwann mal auf die Idee kommen, Deutschland ist nicht mehr attraktiv genug, die Kosten sind so hoch, Strom ist zu hoch, die wirtschaftliche Lage ist nicht gut, ich habe keine Stetigkeit bei Entscheidungen, was die Energiepolitik anbelangt, und dann können die ja vielleicht irgendwann auch mal sagen, da investiere ich mein Geld lieber jenseits des Atlantiks über einen großen Teich, da ist die Welt gerade offen geworden, Sky is the limit heißt es so schön, und ich kann das bei Unternehmen teilweise schon nachvollziehen. Und wenn wir über unsere verschiedenen Gremien nicht die Politik dazu bewegen, das endlich zu ändern, dann sage ich euch ganz ehrlich, dann sehe ich da mittelfristig keine guten Entwicklungen in Deutschland.
Thorsten, vielleicht von deiner Seite aus. Rüdiger hat es auch schon gesagt, es wird kommuniziert in alle möglichen Bereiche. Wie siehst du die Lage? Kommt es nicht an oder gibt's da Hemmnisse? Rüdiger sprach gerade von Klientelpolitik.
Ja, ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr komplexe Lage scheinbar, um solche Entscheidungen zu treffen. Ich habe auch das Gefühl, traut sich keiner da mal eine wirkliche Richtungsänderung herbeizuführen oder mal bewusst jetzt Entscheidungen zu treffen. Also, und ich nehme aber schon wahr, dass die Stimme der Wirtschaft immer lauter wird, ist zumindest das, was ich glaube.
Richtig, ja.
Und das macht mir dann doch Hoffnung, dass irgendwann auch ein Umdenken stattfindet und dass dann entsprechende Entscheidungen auch getroffen werden, weil ich glaube schon, dass man jetzt mit einer Stimme auch wirklich spricht und eigentlich sehr, sehr klar ist, wo liegen die Probleme, und dann habe ich schon Hoffnung, dass bestimmte Themen auch einfach angegangen werden müssen.
Gibt es denn irgendwas Positives jetzt zum Schluss des Podcasts oder dieser Ausgabe des Ems-Echo, wo du sagst, Rüdiger, okay, klar, die lachen über uns, aber irgendwann kommen wir auch wieder und sagen, so, wir haben es jetzt zwar eine lange Durchstrecke durchwandert, aber jetzt sind wir wieder da.
Ich sage es ganz offen, vor 20 Jahren hat man uns schon mal abgestraft und als kranker Mann Europas tituliert.
Ja, kann ich mich erinnern.
Die etwas Älteren unter uns kennen das noch, und damals hat auch keiner einen Pfennig auf uns gesetzt. Und die Situation haben wir jetzt vielleicht ähnlich. Und die Deutschen haben halt auch eine Mentalität, sage ich ganz ehrlich, Ärmel hoch, und dann gehen wir nach vorne. Und ich bin auch da wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Es hat ja jetzt schon oft genug geruckelt, Thorsten hat es ja gerade auch schon gesagt, eigentlich müssten die Menschen wach sein. Und ich denke mal, in gut 4 Wochen ist ja die Wahl. vielleicht ist das das letzte Zeichen zum Wachrütteln, weil wenn das dann nicht funktioniert, wir haben dann nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Ne? Aber wir schaffen das, um es mal so zu sagen. Der Begriff ist ja ein bisschen, steht ja unter keinem guten Stern, sage ich mal, nach 2015. Aber trotzdem sind wir Macher in Deutschland und deswegen glaube ich, dass wir das schaffen.
Also sag ich mal, das war dann die Köhler-Raute, nicht die Merkel-Raute. Ne? Also wenn die Köhler-Raute kommt und der sagt, wir schaffen das, dann schaffen wir das auch. Thorsten, vielleicht nochmal ein kurzer Abschluss aus deiner Sicht. Du bist ja dann auch in einer anderen Position und koordinierst das Ganze. Wie siehst du das gerade auch im Zusammenhalt mit dem Kunststoffnetzwerk der Emsachse?
Ja, ich glaube, dadurch, dass ich auch immer wieder Unternehmen spreche, die da sehr, sehr positiv gestimmt sind und denen es sehr, sehr gut geht, glaube ich, dass wir zusammen als Netzwerk, zusammen als Region einfach so stark aufgestellt sind mittlerweile, dass uns sowas auch nicht umwerfen wird, sondern dass wir eigentlich mittlerweile als Kunststoffbranche, als Ems-Achsenregion einfach so gut aufgestellt sind, was Vernetzung angeht, was Infrastrukturen angeht, dass wir eigentlich nur gestärkt aus dieser Krise herauskommen werden. Und da bin ich eigentlich sehr optimistisch. Es gibt schon ein paar Unternehmen, wo die Signale in diese Richtung gehen, die sagen, uns betrifft das gar nicht so sehr, diese Krise, sondern wir sind eigentlich ganz gut unterwegs. Und dann bleibe ich einfach grundoptimistisch, wie ich es immer bin, dass irgendwann der Schwenk auch wieder kommt und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus und dann freuen wir uns eigentlich nur auf diese Zukunft.
Ja, wir sind sehr gespannt. Also es wird viel gemacht. Wir haben gerade eine Menge gelernt. Ich auch vor allen Dingen über das Kunststoffnetzwerk der Ems-Achse. Da ist eine Menge los. Es sind tolle Unternehmen drin. Es wird sich darum gekümmert, dass die Ausbildung da ist. Auch neue Techniken werden nicht gescheut. Und natürlich zum Schluss der kleine Wermutstropfen, dass natürlich auf der einen Seite Fachkräfte vielleicht noch fehlen. Da kann man vielleicht noch was dran machen. Aber auf jeden Fall muss sich politisch etwas ändern, dass die Rahmenbedingungen wieder passen, dass das Kunststoffnetzwerk und auch diejenigen, die dort als Unternehmen drin sind, dass die auch wieder sagen, okay, jetzt haben wir die richtige Richtung eingeschlagen. Ich danke euch beiden für diese Runde. Wir haben eine Menge gelernt und ich hoffe, Sie haben, wenn Sie gut zugehört haben, auch die Dynamik innerhalb dieses Gespräches bemerkt und auch eine Menge dazugelernt. Wenn Sie jetzt sagen, interessiert mich, Sie können sich natürlich gerne an Thorsten Heilker wenden, der gibt Ihnen Auskunft, der Mann ist kompetent und Rüdiger Köhler wird sagen, okay, wenn du Interesse hast, komm bei mir im Unternehmen vorbei. Ich danke euch beiden für diese Ausgabe Ems Echo und sage bis zum nächsten Mal und danach werden wir bei der nächsten Folge auch wissen, wie es dann vielleicht weitergeht. Danke und tschüss. Das war Ems Echo, der Podcast der Ems-Achse. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine weiteren spannenden Einblicke in unsere Region. Tschüss und bit anemorgen.